Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein, ich bin Gründer der Boutique Agency, einer Performance-Marketing-Agentur. Ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Mein heutiger Gast ist Markus Ohlsdorf. Markus ist Co-Founder von Interhyp, einer Plattform für Immobilienfinanzierung, die er 2005 an die Börse führte. Doch danach ruhte er sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern gründete Finanztipp. Und für mich ist Markus einer der absoluten Vorbildunternehmer. Nicht nur, weil er mit seinem Geschäftspartner gleich zwei super erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hat, sondern auch, weil er mit Finanztipp echten Impact erzielt und das Unternehmen für alle Zeiten in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht hat. Damit ist Finanztipp unabhängig von jeglichen wirtschaftlichen Interessen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Markus Ohlsdorf. Lieber Markus, der Chefredakteur von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen, schreibt über dich auf LinkedIn. Und auch ich hatte für seinen persönlichen Einsatz als Gründer zu danken, der immer da ist und als wahnsinnig engagierter Mitarbeiter nichts kostet. Denn die beiden Stifter verdienen mit Finanztipp keinen Cent. Also was treibt dich an?
Naja, Finanztipp haben wir deshalb gegründet, weil wir Menschen helfen wollen, das Thema Finanzen besser zu verstehen. Und der Purpose, der hat mich einfach gepackt. Ja, und ich hatte ja mit Interhyp schon einen Exit, sodass ich quasi nicht mehr finanziell motiviert bin, sondern es mir in erster Linie um Impact geht. Ja, und gleichzeitig bin ich Unternehmer, der es einfach liebt, auch jeden Tag Probleme zu lösen, und dafür musst du mir kein Geld zahlen. Ja, das ist sowieso der schönste Job der Welt, und wenn du damit auch noch Menschen helfen kannst, das schwierige Thema Finanzen in den Griff zu bekommen und dann ganz viele Liebesbriefe bekommst, wo sich Leute bedanken für das, was wir tun, dann ist mir das Rendite genug.
Okay, sehr schön. Wie würdest du den Purpose von Finanztipp beschreiben?
Ja, unser Ziel ist es ja, dass wir das Thema Finanzen einfach machen, also dass wir praktisch sozusagen etwas, was für viele Leute ein Buch mit 7 Siegeln ist, einfach verständlich machen, indem wir die Sachen einfach erklären, sie ermutigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil man sich eigentlich heutzutage nicht mehr auf irgendwelche Berater oder was verlassen kann, weil das eigentlich nur alles Verkäufer sind. Und ihnen einfach die Tools und Informationen an die Hand zu geben, mit denen sie diese Entscheidungen selbst treffen können, ja, und damit wirklich selbstbestimmt sind und ein bisschen so ein Modebegriff, aber dieses Thema Financial Wellbeing einfach bei den Leuten Einzug hält. Ja, das ist unser Purpose.
Ja, cool. Und damit ihr richtig unabhängig seid, habt ihr Finanztipp in eine Stiftung eingebracht oder umgewandelt, ne?
Genau, also wir waren, das Unternehmen haben wir schon am Anfang als Non-Profit gestartet. Das war eine gemeinnützige GmbH für viele Jahre. Dann haben wir festgestellt, dass das Steuerrecht in Deutschland für gemeinnützige GmbHs extrem kompliziert ist und für unseren Fall nicht wirklich gut funktioniert hat. Dann haben wir es umgewandelt, haben eine GmbH draus gemacht und die Anteile zu 100% in die Finanztipp-Stiftung eingebracht. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, muss man immer dazu sagen, weil in Deutschland gibt es ja auch sozusagen private Stiftungen, Familienstiftungen, die auch teilweise eher dafür da sind, Steuer zu sparen oder sonst was. Bei uns geht es ausschließlich darum, diesem Gemeinwohl zu folgen und diesen gemeinnützigen Zweck zu erfüllen, den wir uns vorgenommen haben. Daher auch das Thema, dass wir damit kein Geld verdienen. Also wir haben eine Firma verschenkt und sie dort reingegeben, die wahrscheinlich heute auch durchaus seinen oder ihren Wert hat, und arbeiten praktisch komplett umsonst.
Dann gehört die Stiftung sich selbst oder dem Gemeinwohl?
Genau, eine Stiftung gehört sich selbst auch auf alle Ewigkeit. Ja. Das war auch eben unser Ziel, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht, wenn wir morgen tot umfallen, dass unsere Erben da jetzt irgendwie die neuen Eigentümer von Finanztipp sind, weil im Endeffekt soll das ja eine Institution sein, die einfach für die Menschen da draußen da ist, und in dem Sinne ist so ein Stiftungskonstrukt eigentlich perfekt, ja, weil dadurch gehört sie sich selbst. Ich habe sozusagen nur die Ehre, sie, solange ich lebe, irgendwie zu managen beziehungsweise zu überwachen und dann irgendwann mal in zu treuen Händen an anderen weiterzugeben.
Ja. Das ist ja super. Und dann, das hast du ja gemeinsam mit einem Partner gegründet, ne, dem Robert Haselstein.
Genau.
Und ihr beiden konntet dann alleine entscheiden zu sagen, okay, wir überführen das jetzt in eine Stiftung.
Genau, also das ist ein komplizierter Prozess, weil man muss dafür erstmal zur Bayerischen Stiftungsaufsicht gehen, muss denen erklären, was man da eigentlich vorhat. Das Finanzamt sitzt auch immer am Tisch, weil die müssen ja die Gemeinnützigkeit bestätigen. Und in der Kombination der beiden führt man viele Gespräche, weil natürlich das, was wir da machen, auch nicht wirklich was ist, was es oft gibt. Ja, also es gibt ja viele Stiftungen, die, keine Ahnung, irgendwelche klassischen Gemeinwohlthemen fördern, aber dass jemand im Finanzbildungs- und Finanzinformationsbereich einen Non-Profit startet, glaube ich, gab es faktisch noch nie. Es gibt ja die Stiftung Warentest, ja, die aber von der Bundesregierung vor vielen Jahren mal gestartet wurde, um Verbrauchern zu helfen. Aber es gab praktisch sowas, was wir machen, gab es einfach noch nicht. Und das war für die schon ein bisschen kompliziert und wir mussten auch viel erklären, was es damit auf sich hat. Aber hat dann vor ein paar Jahren gut funktioniert und ist jetzt seit 2020 eine Stiftung.
Geht ihr auch in die Schulen und ins Bildungswesen dann? Wenn ihr sagt, Finanzen einfach machen, dann müsste man doch eigentlich anfangen, ne?
Haben wir auch. Also das Thema Schule und Finanzbildung in der Schule wird ja oft kritisiert, dass die Schüler da nichts lernen. Wir haben uns entschieden, über den Multiplikator Lehrer zu gehen. Also wir stellen Lehrern Lehrmaterial zur Verfügung, damit die teilweise im Wirtschaftsunterricht, gibt es ja in einigen Bundesländern, aber in anderen Bundesländern auch gar nicht, wo vielleicht dann in Freistunden so mal ein Thema angenommen wird. Dann können die mit unserem Lehrmaterial einfach eine Stunde machen zum Thema, wie funktioniert irgendwie Aktienanlage oder andere Themen, die wir da praktisch zur Verfügung stellen, kostenlos.
Wenn jetzt zufällig ein Lehrer zuhört und sagt, wo bekomme ich dieses Material?
Finanzen.schule. Also es gibt eine eigene Initiative, okay. Eigene Website, da kann man sich die ganzen Unterlagen kostenlos runterladen. Haben da auch einen großen Verteiler mit, glaube ich, über 3000 Lehrern mittlerweile, die wir da regelmäßig mit Informationen versorgen. Also das Thema ist uns schon wichtig. Und wir unterstützen auch eine sehr spannende Initiative, die nennt sich der Zukunftstag. Das ist ein anderes gemeinnütziges Unternehmen, das von zwei sehr umtriebigen Gründern gestartet wurde, auch sehr purpose-getrieben. Und die machen wirklich so Tage an, also praktisch einen Tag für die Abschlussklasse, wo dann über unterschiedliche Finanzthemen die Schüler was mitbekommen und die unterstützen wir auch finanziell und auch mit unseren Inhalten. Also wir sind da durchaus engagiert.
Super. Finde ich richtig gut. Ja. Jetzt ist Finanztipp ja nicht das erste Unternehmen, das du gegründet hast. Nein. Und du hast auch bestimmt ganz viele gesehen, hier oder als Investor. Was läuft bei Finanztipp, um nochmal da zu bleiben, anders als in anderen Unternehmen?
Naja, als Non-Profit ist es eben nicht unser Ziel, dass wir unsere Gewinne maximieren und den Unternehmenswert maximieren. Ja? Weil es gibt keinen Shareholder, der irgendwann mal Anteile verkaufen will oder der eine möglichst hohe Dividende bekommen möchte, sondern es geht im Endeffekt ja nur darum, diesen Auftrag zu erfüllen, den die Stiftung und das Unternehmen hat. Und dafür reicht es, dass wir plus minus null sind. Ja, das ist nicht immer ganz einfach zu steuern, weil sozusagen wir hängen ja auch an unterschiedlichen Faktoren. Man kann ja nachher vielleicht auch noch über das Geschäftsmodell sprechen. Aber unser Ziel ist es eben nicht, Geld oder Gewinne zu maximieren. Und das bedeutet halt, dass wir zu vielen Sachen eben auch Nein sagen, mit denen wir wahrscheinlich signifikante Einnahmen generieren könnten, weil wir halt sagen, wir tun ausschließlich das, was für den Verbraucher das Richtige ist. Und das allein ist unser Auftrag. Naja, bestes Beispiel ist immer, dass wenn du bei uns auf der Seite schaust, welche Produktanbieter wir empfehlen, gibt es ganz viele, die bei uns keine Affiliate-Verlinkung haben, weil Affiliate ist ja unser Modell sozusagen. Aber dadurch, dass wir eine komplette redaktionelle Unabhängigkeit haben, empfehlen unsere Redakteure auch ganz viele Anbieter, mit denen es zu keinen Affiliate-Kooperationen kommt. Und die werden trotzdem empfohlen, weil sie für den Verbraucher das Richtige sind. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich auch immer, wenn man zum Beispiel nach Kredit googelt, ja, dann findet man bei uns eher die Warnung vor Krediten. Also wir sagen halt lieber, also bitte keinen Kredit, um irgendwie in den Urlaub zu fahren. Und das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Und weiß ja selbst, welche Provisionen man mit Kredit-Affiliate-Links verdienen kann. Also wir versuchen da eher, die Leute von diesen Dingen auch irgendwo fernzuhalten, weil es halt das Richtige ist. Aber ist es sozusagen für die P&L der Firma das Beste? Mit Sicherheit nicht. Ja. Langfristig vielleicht schon, weil bei uns geht es ja darum, dass wir sozusagen eine sehr vertrauensvolle Brand aufbauen, der die Menschen einfach blind vertrauen. Und wir glauben auch, dass das langfristig die einzig richtige Strategie ist. Aber kurzfristig ist es definitiv so, dass wir zu vielen Umsatzpotenzialen Nein sagen, aufgrund dieser sehr dogmatischen, wir tun ausschließlich das, was für den Verbraucher das Richtige ist. Und das ist auch wirklich ganz, ganz tief in der DNA der Organisation drin. Also es gibt niemanden, der auch nur annähernd irgendwas machen würde, was einen reinen ökonomischen Mehrwert für die Firma hat, aber nicht für den Verbraucher das Richtige ist.
Total der Traum. Also auch aus Sicht von sagen wir mal, Google, ja, die ja den Usern das relevanteste Ergebnis darstellen wollen. Absolut. Und nicht biased und nicht. Ist das auch ein Grund, warum ihr im SEO auch so gut rankt?
Mit Sicherheit. Ich meine, ich weiß nicht, ob Google allein das Thema, dass wir so toll sind, bewertet, aber am Ende gibt es ja viele Indikatoren dafür. Ja? Wahnsinnig viele Backlinks von renommierten Medienseiten. Kennst ja selbst, wie das SEO-Spiel funktioniert. Ja,
also es ist die Folge von vielen guten Effekten, die dadurch halt naturgemäß entstehen, was halt einfach Sinn macht.
Genau, also insofern, wir brauchen da eigentlich gar nicht extra was zu tun, außer vielleicht technisch unsere SEO-Handwerk im Griff haben, aber ansonsten, der Rest passiert eigentlich von alleine, ja. Weil die Leute finden uns toll, sie hören von uns, sie suchen nach unserer Brand, das ist auch wieder gut für SEO-Rankings und so weiter. Voll.
Ist das den Leuten bewusst, wenn die auf Finanztipp vielleicht zum ersten Mal kommen, dass ihr ja so unabhängig seid und eine Stiftung?
Beim ersten Mal wissen sie es natürlich nicht. Wir versuchen das dann entlang der Journey immer wieder zu kommunizieren. Ja? Sie sind ja primär da, um nach irgendwelchen Informationen zu suchen. Aber wir versuchen dann schon immer auch im Rahmen der redaktionellen Inhalte auf diese Thematik hinzuweisen, ohne damit jetzt irgendwie penetrant zu sein.
Ja,
aber es ist sozusagen, steht der Tropfen höhlt den Stein. Also es ist eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen müssen, die viele auch Leute auch nicht gleich sofort verstehen. Aber wir merken schon, dass unsere Core-Audience, also vor allem unsere Newsletter-Abonnenten, die wir haben, oder auch unsere Social-Media-Follower, dass das Thema mittlerweile schon recht bekannt ist.
Okay, jetzt bezieht ihr sehr viel Traffic von Google. Ihr habt auch gut laufende Social-Media-Kanäle, also YouTube, TikTok und auch Insta. Und ihr habt einen Newsletter mit, glaube ich, 1,4 Millionen Abonnenten.
Ja, recherchiert.
Sind das die signifikanten Traffic-Quellen oder gibt es da noch mehr?
Nee, das ist es am Ende. Also wir haben natürlich auch viel Direct-Traffic auf die Seite, weil Leute natürlich bei einem Thema dann direkt auf Finanztipp gehen und danach suchen oder bei Google dann Finanztipp und irgendeinen Begriff eingeben. Also ich glaube zum Beispiel im Bereich Tagesgeld ist Finanztipp plus Tagesgeld sozusagen der relevanteste, inklusive einem Brandname sozusagen. Ja.
Stark.
Und insofern, das sind Dinge, die natürlich schon wo wir einfach direkten Traffic bekommen. Aber wir haben, klar, wir haben eine Abhängigkeit von Google, was auch unsere SEO-Rankings angeht und arbeiten da intensiv dran, eben eine eigene Audience aufzubauen. Was ich noch nicht erwähnt habe, war die App. Also wir haben eine App, die auch sozusagen alle News-Inhalte und auch alle Ratgeber von uns beinhaltet, an der wir sehr intensiv arbeiten. Die kann man
direkt empfehlen jetzt, ne?
Die kann man ganz klar empfehlen, einfach direkt downloaden und dann hat man Finanztipp in der Hosentasche immer dabei.
Jetzt ist aber, wenn Google und SEO so einen hohen Anteil macht an Traffic, ist natürlich die Frage, ihr guckt euch wahrscheinlich den Markt auch an, was gerade passiert halt über AI und Gen AI und Perplexity hier und natürlich ChatGPT und Co. dort. Ich hab mal exemplarisch in ChatGPT gesucht, so wenn ich Tagesgeld anlegen möchte, was ist die Empfehlung? Und da kam tatsächlich auch die Empfehlung der ING und nennt Finanztipp dann direkt auch als Quelle, aber gibt mir halt schon alle Infos. Das heißt, ich würde dann direkt zu ING gehen von ChatGPT. Siehst du das als Gefahr langfristig, dass Gen AI halt den Google-Weg und eure Webseite quasi auslässt und damit den Affiliate-Link? Und dass dann ein Stück weit Traffic auch in Gefahr ist?
Ja, ich glaube, Traffic ist für jeden Publisher da draußen in Gefahr und das gilt auch ein Stück weit für uns. Ich glaube trotzdem, dass im Bereich Finanzen, wenn es wirklich darum geht, da eine fundierte Entscheidung zu treffen, man vielleicht jetzt, oder wenn man zumindest den Weg geht, dann auf den Link zur Quelle klickt, der ja dann direkt zu Finanztipp führt.
Ja.
Sehen wir auch. Also wir sehen auch, dass wir Traffic über ChatGPT mittlerweile bekommen. Und gleichzeitig glauben wir, dass sozusagen die Brand im Sinne von ich habe da jemanden, bei dem ich weiß, der hat wirklich alles bis ins letzte Detail recherchiert und bist du jetzt wirklich sicher, dass das die besten Anbieter sind und bist du dir sicher,
aktuell ist das Ergebnis?
Bist du dir sicher, dass diese Anbieter auch wirklich auf Herz und Nieren durchleuchtet wurden. Klar, wenn Finanztipp als Quelle angegeben ist, fein, ja, aber dann profitieren wir ja auch ein Stück weit davon, weil unsere Brand dort gesehen wird und weil wir vielleicht auch den Traffic bekommen.
Okay.
Also insofern, ich sehe es jetzt nicht nur negativ. Aber man, glaube ich, vor allem bei den reinen Informationssuchen, ja, also wir haben ja auch Ratgeber, wo einfach nur irgendwelche Fakten drin stehen. Ich glaube, die hat man, die wird sich der Nutzer in Zukunft zunehmend über LLM-Modelle und so weiter holen. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, erstens mal konkrete Produktentscheidungen zu treffen, glaube ich schon, dass die Leute tiefer einsteigen und gerne auch wirklich bei der Quelle suchen oder sich informieren, der sie vertrauen.
Du sagst, wir messen auch schon Traffic aus zum Beispiel ChatGPT. Mhm. Ist das schon signifikant? Hast du da irgendwie? Nein, nicht so richtig. Okay.
Nein.
Okay.
Und man muss auch sehen, und es ist erst jetzt sichtbar, wo die Websuche bei ChatGPT integriert wurde. Aber selbst da sind es wirklich noch überschaubare Zahlen. Deshalb, wir monitoren das, weil das hat natürlich, das zeigt natürlich an, wie stark das Thema auf ChatGPT schon genutzt wird. Aber es ist noch nicht wirklich signifikant.
Und Google selbst zieht ja auch immer mehr Infos direkt auf die Google-Seite, sodass die Nutzer dann quasi euch
machen sie schon seit Jahren,
überspringen könnten.
Genau.
Aber es ist auch so, ja, ist ein Thema, aber
ist schon immer ein Thema.
Hat noch nicht so geschadet, dass du nicht mehr schlafen könntest.
Nein. Okay. Und wie gesagt, wir arbeiten intensiv dran, die eigene Audience auf der eigenen Plattform auch irgendwie zu haben und gerade auch mit so Bindungsangeboten wie Newsletter und App und so weiter, wo wir Informationen pushen und News, die du kennen solltest, die du heute, also wenn du nicht weißt, wonach du fragen sollst in einem LLM, dann wirst du es auch nicht erfahren. Ja, insofern, glaube ich, hat so ein Push-Service, wie wir ihn da anbieten mit den Neuigkeiten zu den wichtigsten Verbraucherthemen, hat, glaube ich, immer eine Existenzberechtigung. Ja.
Okay. Wie würdest du die Relevanz der Social-Media-Portale für euch ranken? Nehmen wir mal YouTube, Instagram, TikTok.
In Sachen Brand riesig. Ja, in Sachen Umsatz überschaubar, weil wir keine Werbung davor schalten, weil wir einfach nicht wollen, dass vor unseren Videos irgendwelche komischen, teuren Broker irgendwie da Werbung schalten. Das passt einfach nicht. Also da verzichten wir auch wieder bewusst auf Umsatz. Am Ende sind die Clickouts aus YouTube und Instagram eher überschaubar. Also umsatzseitig ist es kein wirklich großes Thema. Traffic ist da natürlich signifikant. Wir haben ja auch wirklich einen sehr großen YouTube-Kanal mit vielen Millionen Aufrufen im Jahr. Und insofern ist es etwas, was für die Brand Awareness schon sehr, sehr relevant ist. Ja, wir haben ja den Saidi, unseren Sprecher dort auf YouTube, der das jetzt mittlerweile seit 6 Jahren macht und darüber auch durchaus sehr bekannt geworden ist, ist mittlerweile auch Co-Chefredakteur zusammen mit dem Hermann Tenhagen. Gerade für die Awareness in der jüngeren Zielgruppe, ja, weil die Kanäle sind ja deutlich jünger als so das breite Suchtraffic auf Google oder auch bei uns im Newsletter, der ist auch etwas älter. Aber da erreichen wir natürlich das jüngere Publikum. Ja. Und vor allem erreichen wir gerade auch bei Instagram, erreichen wir auch weibliches Publikum, weil das ist ja eigentlich immer eine der großen Herausforderungen in diesem Finanzbereich, dass es tendenziell eher männliche Interessenten sind. Aber wir haben zum Beispiel auf Instagram haben wir eine 50% Frauenquote, was schon beachtlich ist, ja. Ich glaube auch deutlich über dem, was andere Kanäle erreichen, die auch im Finanzbereich unterwegs sind.
Ja. Super. Welche Metriken seht ihr euch an? Weil das eine ist ja so der Clickstream, also wie viele kommen auf die Webseite und da ist Google halt der größte Kanal.
Ja.
Aber am meisten Zeit verbringen die Nutzer ja auf Social Media.
Ja.
Und was guckt ihr euch da an? Ich fand es jetzt schon mal spannend, dass du sagst, okay, Anteil an Frauen bei Instagram 50%. Was sind noch so KPIs, die dich interessieren?
Naja, ich schaue natürlich auf Followerzahlen auch, obwohl man mittlerweile ja sozusagen gerade, also vor allem bei TikTok und bei Instagram und YouTube aber auch, ja von direkten Followerzahlen nicht mehr die Reichweite ableiten kann. Aber trotzdem ist es natürlich ein Indiz, ob man da wächst sozusagen und neue einsammelt. Ansonsten natürlich auf Views und vor allem auch auf Watchtime. Ja. Gerade natürlich über die Shorts sind ja sozusagen die tatsächlichen Views ziemlich angestiegen, aber die Watchtime ist dadurch jetzt nicht unbedingt hochgegangen. Ja. Also die Frage ist ja immer, wie bewertet es man erst, wenn jemand 10 Minuten ein Long-YouTube-Video von dir anschaut und sich intensiv mit dir und der Marke beschäftigt oder ob er halt irgendwie mal ein paar Sekunden in irgendeinen Short reinschaut. Ja. Also das ist beides jeweils ein View, aber ist natürlich eine ganz andere Qualität. Ja,
ja, das ist interessant, weil genau das hatte ich gestern erst auf LinkedIn wo kommentiert. Ja. Ich habe gesagt, jede App will jetzt TikTok sein, irgendwie, wegen dieser Folge, so knallt irgendwo Shorts rein, LinkedIn, YouTube LinkedIn Shorts,
genau,
News-Seiten fangen damit an.
Genau.
Und was hat denn das überhaupt für eine Auswirkung? Also erstens, die Marketer machen sich ja voll abhängig vom Algo.
Ja.
Und der Algo erzieht quasi die Kids, ja, und macht sie alle zu Goldfischen ohne Aufmerksamkeitsspanne.
Ja.
Das kann ja auch nicht im Sinne von Finanztipps sein, die ja eigentlich auf Aufklärung und Relevanz und ein bisschen Tiefe setzen, oder?
Genau, also ich meine, wir spielen natürlich in dem Spiel immer mit, ja, weil wir wollen, dass unsere Brand dort sichtbar ist, aber ich glaube trotzdem, dass das Ziel bei uns ist es halt auch, Awareness für die Marke zu schaffen und sicherzustellen, dass die Leute sich dann in der ruhigen Minute und das, also jeder hat ja auch irgendwann mal das Bedürfnis, ein bisschen tiefer einzusteigen, dass sie dann halt wissen, wo sie die richtigen Informationen bekommen, okay, und das ist halt bei uns der Fall.
Ja, verstehe. Gut, reden wir über Geld.
Ja.
Jetzt, wo ich schon mal den Gründer von Finanztipp und Interhyp, dazu kommen wir auch noch, vor mir sitzen habe.
Ja.
Grob würdest du sagen, wie legst du dein Vermögen an? Oder wie, also jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber was ist eine gute Strategie, um Geld anzulegen, generell, im Moment?
Naja, also ich lege mein Geld in Werten an, die irgendein Produktiv Kapital abbilden sozusagen. Ja, also ich habe extrem hohe Quote in Aktien und in unternehmerischen Beteiligungen, relativ wenig in verzinsten Produkten, einfach weil ich daran glaube, dass man langfristig damit die besten Renditen einfährt und ich mit den Schwankungen einfach prima leben kann. Ja. Ich habe auch Immobilien sozusagen für den stabilen Teil sozusagen, weil die natürlich irgendwie zwar auch schwanken, aber man sieht es nicht so. Aber ansonsten ist eigentlich alles sehr stark in unternehmerischen Investments drin.
Jetzt gab es ja einige Schwankungen in den letzten Jahren.
Ja.
Wenn du sagst, ich kann gut damit leben, wie schaffst du das?
Einfach nicht draufschauen.
Ah.
Also das, was Saidi auch immer den Leuten sagt, also einfach nicht drauf gucken in diese Apps und in diese Depotauszüge und einfach warten, bis es sich alles wieder erholt hat. Ja.
Also das. Cool. Was machen Menschen falsch bei der Geldanlage immer noch in Deutschland? Was sind so typische Fehler, würdest du sagen? Also früher war es immer so diese Sparbuchmentalität, ne?
Oder? Ja, sag mal so, ich glaube, die ist auch noch, die gibt es ja noch immer. Ja. Ja, also wir haben auf der einen Seite sehen wir ja gerade bei den jungen Leuten, dass eine ziemliche Offenheit da ist für das Thema Aktienanlage und ETFs und so weiter, wobei ich trotzdem noch immer glaube, dass ganz viele Leute jetzt ETFs meinen, verstanden zu haben, aber die Aktie dahinter haben sie noch nicht verstanden. Also ich glaube, da ist auch noch viel zu tun, um das Grundprodukt Aktie noch richtig zu verstehen. Aber zumindest passiert da was. Und man sieht ja auch am Erfolg von Finanztipp, aber auf der anderen Seite auch von Firmen wie Trade Republic und Scalable Capital, dass sich da viele Leute in diese Produkte reinbewegen und vor allem auch Jüngere. Und wir wissen auch wenn da viel auch gezockt wird, ja, tendenziell ist ein großer Anteil der Depots in sehr stabilen, breit diversifizierten MSCI World oder ähnlichen ETFs. Das heißt, da haben die Leute schon viel dazugelernt. Aber wir sehen halt noch immer, dass ein Großteil der Bevölkerung noch immer zu irgendwelchen Bankberatern und Vertrieben geht, dort überteuerte Produkte verkauft bekommt. Teils sind es Aktienprodukte, teils sind es aber auch irgendwie also ganz normale Zinsprodukte, die diese Leute nicht haben sollten. Teils sind es viel zu große Risiken. Also meine Mutter wurde vor nicht allzu langer Zeit für ihr gesamtes Vermögen, ist nicht riesig, aber für ihr gesamtes Vermögen eine Anleihe von Daimler, also von Mercedes-Benz empfohlen, quasi für alles, ja. Wo ich dann gesagt habe, wie kann man als das ist die Commerzbank, ja, wie kann man sowas empfehlen, rein als Klumpenrisiko? Also insofern, da passiert ja noch immer so viel Schlimmes draußen im Vertrieb. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was in der Realität noch immer mit Abstand der größte Teil ist. Also wir freuen uns zwar riesig über die Leute, die Finanztipp finden, die diese ganzen Do-it-yourself-Angebote verinnerlicht haben. Und das ist ja auch unser Mantra, dass wir sagen, du musst Finanzen irgendwie selbst machen. Und wir helfen dir dabei, dich dazu ermuntern und dir zu zeigen, wie es geht. Weil du kannst dich nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf einen vermeintlichen Bankberater oder Versicherungsberater verlassen, weil der verkauft dir halt irgendetwas. Ja. Und das ist trotzdem, wenn du die Zahlen anschaust, noch immer der Großteil der Bevölkerung. Ja. Und natürlich, je älter die Bevölkerung, ja, desto mehr vertrauen sie weiterhin auf diese traditionellen Wege. Und das aufzubrechen ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Teil unserer Mission.
Ist also, was ihr macht, sowas wie eine langsame Disruption?
Ja, also sie ist gar nicht so langsam, aber sie ist langfristig. Ja. Genau, ist eine langfristige Disruption. Ja. Weil wir einfach glauben, dass dieses Thema Finanzen bewusst auch von der Finanzindustrie verkompliziert wird, weil man natürlich dann irgendwelche komplexen Sachen verkaufen kann, die keiner mehr versteht. Ich meine, lange in der Finanzbranche gearbeitet. Ich weiß, wie der Hase läuft. Das braucht aber kein Mensch. Ja, also am Ende können die Produkte ganz einfach sein, aber mit einfachen Produkten verdient man halt nicht so viel Geld. Und deshalb hat die Finanzindustrie ein großes Interesse dran, Dinge kompliziert zu machen, weil man dadurch Margen drin verstecken kann, dadurch fette Provisionen verdienen kann. Und das versuchen wir natürlich zu durchbrechen. Aber das beginnt beim Verbraucher, weil der muss es verstehen. Weil wenn ich mich verweigere und keine Ahnung von den Themen habe, ja, dann muss natürlich irgendjemand bezahlt werden dafür, dass er sich die Zeit nimmt, zu mir nach Hause zu fahren oder sich mit meinem ganzen Thema zu beschäftigen. Und natürlich muss der auch seine Familie ernähren. Aber es ist am Ende ist es mein Geld, das dann bei dem landet. Und das gibt keinen Grund dafür.
Ja. Das finde ich interessant, weil, okay, ihr geht an die Schulen, ihr erreicht junge Leute, ihr seid auf TikTok und so weiter und jetzt sagst du, deiner Mutter wurde halt von der Bank was angedreht, was eigentlich wenig Sinn macht, aufgrund von Provisionsthemen. Ja. Müsstet ihr eigentlich nicht eher ins ZDF und da eine Sendung machen, um ältere Leute zu erreichen?
Naja, wir sind ja, also vor allem unser Chefredakteur Tenhagen ist ja sehr viel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterwegs, auch regelmäßig im Morgenmagazin, also nicht mit einer eigenen Sendung, vielleicht kommt es noch. Also wenn jemand von ARD und ZDF zuhört, sicherlich ein guter Impuls. Aber es ist natürlich ein Thema, wo wir auch bewusst versuchen, an diese ältere Zielgruppe auch ranzukommen. Da ist unser Newsletter wichtig, weil da haben wir auch ein älteres Publikum. Wobei es natürlich auch da so ist, dass wir tendenziell eher die Leute einsammeln, die sich mit den Sachen beschäftigen. Ja? Das heißt, wir versuchen dann immer eher über die wiederum an deren Netzwerke ranzukommen. Zu sagen, Mensch, hier gibt es zum Beispiel ein Thema, wir haben regelmäßig so Webinare, wo wir Sachen erklären. Lad doch einfach mal einen Bekannten von dir mit ein, dann soll der einfach dazukommen. Und dann erreichen wir vielleicht auch Leute, die sonst Berührungsängste gehabt hätten. Ja. Aber am Ende ist es einfach, deshalb ist es schon richtig, es ist eine langsame, langfristige Disruption, weil immer mehr Leute das verstehen, davon hören, auf unsere Seite gehen, unsere Produkte nutzen und wir damit schon, glaube ich, über die nächsten 10 Jahre einfach großflächig dazu beitragen werden, dass immer mehr Menschen wissen, wie es besser geht.
Ja, cool. Jetzt hast du mit Interhyp und Finanztipp gleich 2 Unternehmen aufgebaut, die super erfolgreich sind, immer noch. Das kann auch kein Zufall sein. Wie ist dir das gelungen?
Naja, ich glaube oft, also natürlich in der Realität ist es so, dass man auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss und dann muss man aber auch seine Chancen nutzen. Aber ich glaube, in der Konsequenz war es so, dass wir immer sehr klar ein Kundenbedürfnis gesehen haben. Auf dieses Kundenbedürfnis eine sehr gut zugeschnittene Lösung gebaut haben und eine klare Vision hatten, wie das langfristig eigentlich aussehen soll. Und dann aber, glaube ich, in der Execution einfach sehr, sehr gut immer waren. Also Thema kennst du ja auch, gibt ja ganz viele Leute mit ganz vielen Ideen und die Idee an sich ist eigentlich nie wirklich das Entscheidende, sondern es geht eigentlich immer darum, wie du es umsetzt, ja. Und Umsetzung hat in meiner persönlichen Erfahrung einfach auch sehr, sehr viel mit Detailorientierung zu tun. Also ich will mich nicht mit Leuten wie Steve Jobs oder Elon Musk vergleichen, aber man weiß, glaube ich, wie besessen die teilweise auch ins Detail runtergehen. Und das finde ich immer eine spannende Diskussion, weil man ja oft dann so als Mikromanager auch verschrien wird. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass natürlich man darf kein Micromanager sein, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass eine sehr hohe Detailbesessenheit, ja, man sagt ja auch Retail ist Detail, also gerade in unserem Bereich, dass eine hohe Detailbesessenheit mit dem Produkt, dass es immer besser funktioniert, dass es wirklich genau das tut, was es tun soll, dass das schon ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist.
Und es ist auch Founder-Sache, würdest du sagen?
Ich sehe das ganz klar als Founder-Sache. Ja.
Jetzt gibt es ja Unternehmercoaches, die sagen, ein Founder sollte möglichst bald nur noch am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Würdest du dem widersprechen?
Ich würde sagen, ich finde es sehr erstrebenswert. Ich glaube aber in der Realität wird es immer einen Gründer brauchen, der diesen Fokus ins Unternehmen reinbringt. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Gut, ja. Steve Jobs hat es auch geschafft, jemanden zu implementieren, der anscheinend ja sozusagen auch sehr gut sein Erbe da weiterentwickelt hat. Insofern, ich glaube, jeder ist irgendwie ersetzbar. Aber ich glaube, vor allem in den ersten Jahren, ja, ist es sehr, sehr wichtig, nah dran zu sein. Ja. Mhm. Und also auch bei Startups, die ich kenne, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich schon immer wieder das Gefühl, dass ich in Meetings feststelle, dass die Gründer nicht bis ins letzte Detail in ihrem Produkt, in den Zahlen, in den Unit Economics drin sind. Also es geht ja nicht nur darum, sozusagen ein schönes Produkt zu bauen, sondern es geht ja auch darum, dass die Profitabilität stimmt. Und verstehe ich wirklich, wo ich Geld verdiene und wo die Unit Economics in den einzelnen Pockets sind, da erlebe ich immer wieder Dinge, wo ich das Gefühl habe, nee, da ist jemand einfach nicht tief genug drin. Ne?
Was waren so Beispiele aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, da bin ich auch tiefer eingestiegen als Founder?
Ja.
Und zwar gut?
Naja, ich gerade wenn man irgendwie ganz neue Sachen angeht, dann steige ich tendenziell schon sehr tief ein. Also zum Beispiel haben wir ja bei Interhyp, waren wir ja anfangs ein rein telefonbasiertes Modell, also Internet- und telefonbasiertes Modell, und haben dann aber rübergedreht zu einer Vor-Ort-Präsenz. Und das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass wir festgestellt haben, dass viele Nutzer zu uns oder Kunden zu uns ins Büro gekommen sind in München, um ihre Unterlagen abzugehen und ihren Finanzierungsberater kennenzulernen. Und da wirklich nah dran zu sein und reinzuhören und zu sagen, Mensch, dann bedeutet das ja vielleicht, dass wir mit einer Vor-Ort-Präsenz eine viel höhere Conversion hinbekommen. Und dann wirklich diese ersten Prototypen dieser Vor-Ort-Präsenzen zu bauen, auch selbst da dabei zu sein, in Kundengesprächen dabei zu sein und diese Metriken wirklich bis ins letzte Detail zu optimieren, bevor man dann die dritte, vierte, fünfte Niederlassung baut. Ja, da war ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr tief drin. Mittlerweile sind es über 100 Standorte in ganz Deutschland. Aber was ich auch festgestellt habe bei einem anderen Unternehmen, und ich will da keine Namen nennen, aber ist so, wenn man etwas skaliert, was im Prototypen oder in der ersten Version noch nicht perfekt ist, dann führt es oft wirklich ins Desaster, ja, weil man skaliert etwas, was einfach noch nicht perfekt aufgestellt ist, was sich vielleicht auch von den Unit Economics her auch gar nicht rechnet. Und gerade wenn das Geld zu locker sitzt, und das war ja die letzten Jahre wieder so, und ich habe das ja schon mal erlebt vor 20 Jahren während der New Economy, dann gehen halt viele dieser Dinge unter, ja, und dann kann man auch ein Business skalieren, das eigentlich im Kern total unattraktive Unit Economics hat, weil der Fokus nur noch auf Headline Growth ist, und den erkaufe ich mir halt dann mit Kapital. Und ich glaube, ein großer Vorteil bei uns war, dass wir, als wir Interhyp gegründet haben, haben wir ja gerade noch eine Finanzierungsrunde hinbekommen im Jahr 2000, bevor dann alles zusammengebrochen ist im Rahmen der New Economy. Und damit war klar, wir werden nie wieder Kapital bekommen, weil das Internet war ja abgeschrieben. Es hat ja niemand mehr an Internet geglaubt, es hat auch niemand mehr in Startups investiert, um uns herum sind alle pleite gegangen. Und wir wussten, dass wir mit den paar Millionen, die wir auf dem Konto hatten, profitabel werden mussten. Und das hat funktioniert. Und bei Finanztipp war es ja ähnlich, weil wir von Anfang gesagt haben, sozusagen, wir stecken da unser eigenes Geld rein. Wir haben da ein klares Budget gehabt, was wir bereit sind zu investieren, also vorzufinanzieren. Wo auch klar war, die Firma muss sich relativ schnell dann tragen und Cashflow positiv sein. Ja? Deshalb bin ich auch ein großer Fan von Bootstrapping, ja? Weil ich einfach glaube, dass es einen dazu zwingt, wirklich ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen zu bauen und nicht nur Investorengelder rauszuhauen. Ist ein bisschen oldschool, ja? Und es klang auch vor, sag ich mal, 3-4 Jahren richtig oldschool. Jetzt klingt es, glaube ich, wieder ein bisschen
aktueller. Jetzt ist es angesagt, ja.
Also jetzt bin ich immer wieder auch in Meetings mit VCs, die den Startups erklären, dass sie erstmal profitabel werden müssen, bevor sie da irgendwie über eine nächste Finanzierungsrunde nachdenken können. Und das finde ich schon interessant.
Ist es dann auch jetzt eine bessere Zeit zu investieren als VC als vor 3 Jahren?
Ja, natürlich. Ja. Die Bewertungen sind natürlich viel vernünftiger. Man hat eine gute Auswahl, vor allem an Teams. Also vor allem die Teams, die überleben, sind ja tendenziell die besseren. Ja, also es ist ja sozusagen wie in der Natur. Darwin lässt grüßen, dass die, die sich durchbeißen durch so eine harte Phase, die besten sind. Und sieht man ja immer wieder, dass sozusagen, egal ob das diese Phase damals war, 2001, 2002, die damals überlebt haben, oder auch die sozusagen 2008, 2009 überlebt haben, dass da wirklich dann teilweise fantastische Unternehmen draus geworden sind, weil man einfach sehr geerdete, ja, sehr gestählte Gründer hat, die einfach einmal so durch Einmal in den Abgrund geguckt, ja. Und ja, es ist nicht so heilsam, wie einmal in den Abgrund zu schauen. Das hat einem natürlich so die letzten Jahre, also nicht die letzten, aber sagen, also bevor der Markt sich so ein bisschen beruhigt hat, hat es schon einem wieder so ein bisschen gefehlt, ja, dass man das Gefühl hatte, es ist alles ein bisschen zu einfach.
Ja, das ist so die Erdung, die man da manchmal braucht.
Ja, genau, genau. Und wie gesagt, es sind immer so Phasen, wo Leute wie ich, gerade wenn man jetzt älter wird, sich irgendwie besonders irgendwie alt anfühlt, aber mir macht es immer dann Mut, irgendwie auf Warren Buffett zu gucken, der ja auch in regelmäßigen Abständen als zu alt und irgendwie er versteht einfach nicht, wie die Dinge funktionieren, bezeichnet wird, und am Ende behält er dann doch recht, weil sozusagen der Wert von jedem Unternehmen ist der abdiskontierte Barwert der zukünftigen Cashflows.
So. Ja, und das und ist so zu denken, der ist nachhaltig. Muss kommen. Ja. Kannst du die Definition nochmal wiederholen?
Der Wert eines Unternehmens ist der abdiskontierte Barwert der zukünftigen Cashflows.
Okay, also zukünftige Cashflows die Gewinne.
Genau.
Was bedeutet abdiskontiert?
Abdiskontiert heißt, dass sozusagen ein Euro, den ich in einem Jahr verdiene, der ist ja mehr wert als ein Euro, den ich erst in 10 Jahren verdiene. Deshalb sozusagen, um bei der Unternehmensbewertung, kann man jetzt tiefer einsteigen, aber bei der Unternehmensbewertung werden halt die zukünftigen Cashflows mit einem Zinssatz abdiskontiert. Und je weiter dieser Cashflow in der Zukunft liegt, desto weniger ist er als Barwert heute wert.
Ja, okay. Ja, danke. Ich frage natürlich für die Zuhörer.
Ja, genau.
sehr schön. Du hast an der Brown University studiert in USA.
Ja.
Inwiefern hat dich auch so ein bisschen die amerikanische Kultur dann geprägt?
Sie hat mich schon insofern geprägt, weil ich habe vorher schon in den USA gelebt. Also ich bin mit 14 nach USA gezogen, dort zur Highschool gegangen und habe dann dort studiert und bin dann auch bei einer amerikanischen Investmentbank eingestiegen. Und insofern glaube ich schon, dass ich diesen, sagen wir mal, sehr leistungsorientierten angelsächsischen Ansatz schon sehr stark in mir habe. Ja. Ich glaube, der ist bei Brown gar nicht so sehr irgendwie in mich reingebracht worden. Das ist, glaube ich, eher in der Investment-Banking-Zeit passiert, weil diese ersten 4 Jahre Investment-Banking schon auch eine sehr, sehr prägende Schule einfach waren. Ja.
Wo warst du da? An welchem Standort?
Ursprünglich bin ich in New York rekrutiert worden, bin dann über London nach Frankfurt gekommen.
Okay, New York, also dann London und Frankfurt. Und das war Goldman Sachs.
Genau.
Und was hast du aus der Zeit dann auch mitgenommen für die Gründungen und für dein Unternehmerleben?
Sag mal so, ich glaube, bei Goldman habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also angefangen von halt einer sehr starken sozusagen Zahlenorientierung, Financial Modeling und der Fähigkeit zu verkaufen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema. Also ich war vorher, glaube ich, kein Verkäufer, und das habe ich auch bei Goldman habe ich gelernt, wie man komplexe Themen irgendwie an den Mann bringt oder an die Frau bringt und wie man sie argumentiert und so weiter. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Chef damals, der aus meiner Sicht so der beste Verkäufer war, mit dem ich je, den ich je kennengelernt habe, und von dem habe ich, glaube ich, viel gelernt. Und gleichzeitig natürlich diese extreme Einsatzbereitschaft und auch diesen Goldman ist ja dafür bekannt, auch wirklich einen sehr hohen Anspruch auch an Qualität und eigentlich auch so Zero Defects, ja, was ja auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist, aber das hat mich, glaube ich, schon einfach sehr stark bis heute geprägt, ja, dieser Anspruch an, wenn wir was machen, dann sagen, dann machen wir es richtig und dann geben wir alles und wir versuchen immer Erwartungen zu übertreffen, we play to win, ja, also das habe ich, glaube ich, schon sehr stark in mir.
Das führt dann auch zu dieser Detailverliebtheit, oder? Beim
Gründen. Mit Sicherheit.
Spielt mit rein. Und das ist dann auch Teil der Erfolgsstories. Ja.
Glaube ich schon. Also ich war schon immer ein genauer Mensch, aber ich hatte natürlich gerade auch bei Goldman so ein paar Situationen, wo ich erinnere mich noch dran, in einem Fall hatte ich irgendwie eine Präsentation für einen Partner vorbereitet und bin dann irgendwie Samstagnacht von dem rausgeklingelt worden, weil er festgestellt hat, dass irgendwas nicht stimmt und er Montag nach New York fliegen musste. Und dann habe ich praktisch ab Samstag irgendwie Mitternacht bis Montag früh durchgearbeitet, um dieses Excel-Model in Ordnung zu bringen und die Präsentation zu erneuern. Also sowas prägt.
Ja, sowas prägt. Und dann hast du ja Goldman Sachs verlassen und hast mit dem Robert zusammen, ne, Interhyp gegründet.
Genau, wir haben erst noch eine andere Firma gegründet, eine Vermögensverwaltung. Haben dort, sage ich mal, das war so mittelerfolgreich, und hatten dann so das Gefühl, als das Internet kam, So Vermögensanlage in Richtung Internet zu skalieren, da glauben wir nicht so richtig dran. Also waren wir vielleicht sogar fast ein bisschen vor der Kurve, würde ich sagen, und haben dann das Thema Baufinanzierung für uns entdeckt, weil wir gesagt haben, das ist ein Riesenmarkt. Wir kamen beide auch aus dem Zinsbereich bei Goldman, hatten also so einen Bezug zu Zinsen. Baufi selbst kannten wir uns überhaupt nicht aus und haben aber uns den Markt angeguckt und gesagt, Mensch, da stürzen wir uns mal rein in unserem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Das ist sehr oft so, dass man, je weniger man weiß, desto besser ist es, weil man damit auch viele vielleicht der Risiken, die drinstecken, auch sozusagen gar nicht erst sieht.
Also ist so eine gewisse Naivität von Vorteil?
Absolut. Also uns ist ja ständig gesagt worden zu Interhyp-Zeiten, dass das alles nicht funktionieren kann und dass wir ja eh demnächst pleite sind. Und die ganzen Incumbents haben da überhaupt nicht dran geglaubt, dass dieses Modell funktionieren kann. Ja. Und
das ist so lustig, weil den Jan Becker, den kennst du ja auch, ja. Ne? Der hat zu mir immer gesagt, während die Schlauen diskutieren, rennen die Dummen mit der Beute davon.
Ja. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Und man muss es ja sehen, bei Finanztipp ist es ja ähnlich, weil gewissermaßen ist es ja eigentlich ein Media-Business, in das ich da reingestolpert bin. Ich war sogar, letztes Jahr war ich irgendwie auf einer Liste der Top 10 Media-Manager, irgendwie, wo ich gedacht habe, wie bin ich denn da jetzt gelandet? Weil, also ich habe nicht gedacht, dass ich ins Media-Business gehe, ja? Aber bin ich indirekt jetzt gegangen und obwohl ich eigentlich überhaupt keine Ahnung davon hatte.
Ja, ja, okay. Das ist ja spannend. Und 1999 war ja die Gründung, ne?
Ja.
Von Interhyp. Davor Goldman Sachs. Also stelle ich mir schon so vor mit Investmentbanking, schöne Uhren, schöne Autos, 90er Jahre, so ein bisschen ein
Wall Street.
Lifestyle, US Wall Street.
Oder? Ja.
War das auch so ein bisschen so?
Ja, klar.
Ja, schon.
Und alle rahmengenähte Schuhe und Hermes-Krawatten und also das war Programm.
Ja. Hast du aus der Zeit noch Andenken?
Ja, vielleicht habe ich irgendwann noch eine Hermes-Krawatte. Ich glaube, einen alten Koffer habe ich. Also man hatte ja dann diese schönen Lederkoffer, mit denen man rumgerannt ist. Also das ist wirklich so peinlich, wenn ich heute diese Bilder von mir damals sehe. Aber den gibt es, glaube ich, noch.
Ja, und dann warst du Founder und erstmal voll rein in die Bubble, in die Internet-Bubble, die dann geplatzt ist. Ne? Und dann bist du ja, wie du gesagt hast, in den Abgrund geblickt. Ne?
Ja.
Also es war keine leichte Zeit. Ihr hattet zum Glück noch eine Finanzierungsrunde.
Ja.
Und seid darüber gekommen.
Genau.
Hast du es dann auch mal bereut zu gründen, eine Weile? Oder hast du gesagt,
Nein, die Jahre, nachdem die Blase geplatzt ist, 2001, die waren natürlich brutal. Ja, weil du musst ja sehen, ich bin ja raus bei Goldman Sachs, hatte dort tolle Karriereperspektiven. Meine ganzen ehemaligen Kollegen sind da geblieben, haben natürlich super Karriere gemacht, super verdient.
Ja. Noch bessere Koffer.
Und noch bessere Koffer, genau, noch bessere Schuhe. Und ich bin da mit einem Gründergehalt rumgekrebst und das war damals wirklich sehr wenig. Habe da so einen Kreditvermittler aufgebaut. Ja. Und meine Mutter war eh völlig verzweifelt, als ich bei Goldman Sachs gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Und die Vorstellung, dass ich da jetzt irgendwie so einen Kreditvermittler aufbaue, also das.
Im Internet auch noch.
Im Internet auch noch. Also es war irgendwie ganz, ganz schlimm. Mhm. Ja. Und vorher saß ich da irgendwie in einem tollen Büro im Messeturm und das ging irgendwie für sie gar nicht. Mein Vater hat immer mich geglaubt, das fand ich immer ganz toll. Und hat mir da immer Mut gemacht. Aber das waren schwere Jahre, ja, weil wir waren halt auch noch klein. Ja. Man kam ja von so einer Zeit, wo auch wenn du kleine Zahlen hattest, du trotzdem irgendwie dich groß gefühlt hast, weil die Unternehmensbewertung groß war. Aber dann kam ja eine Phase, und die war ja viel extremer als das, was wir jetzt erlebt haben, wo Firmen, obwohl sie eigentlich schon Umsatz und alles hatten, trotzdem irgendwie quasi auf null abgeschrieben wurden. Also wir haben auch irgendwann mal in einer Beiratssitzung dann so nebenbei hatte irgendwie dann einer unserer VCs erwähnt, dass sie uns jetzt auf null abgeschrieben hätten. Ja, wow. Und das macht natürlich nicht groß Mut. Und da musst du schon fest dran glauben, dass du durchhältst. Ja. Und das haben wir dann Gott sei Dank gemacht, weil irgendwie auch klar war, dass wir uns nicht so leicht jetzt hier irgendwie von dem Thema abbringen lassen. Aber das sieht man im Nachgang, sieht man diese Phasen nicht von außen. Ja, da sieht man nur.
Wenn man drinsteckt, ist es ganz anders, ne?
Man muss auch sagen, es ging ja aus heutiger Sicht ging es ja wahnsinnig schnell. Also 99 haben wir gegründet, 2005 sind wir an die Börse gegangen. Das sind 6 Jahre. Ja. Das ist ja nichts, wenn man sich das überlegt aus heutiger Sicht. Hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, weil es einfach so eine wahnsinnig anstrengende Phase dann war, in der man eigentlich nur Gegenwind hatte und überhaupt keine Fantasie, ja, über 3 Jahre hinweg oder sowas.
Ja, in der Bubble, ich weiß nur, ich habe meinen Werkstudentenjob dann verloren von heute auf morgen. Mhm. Also war jetzt nicht so tragisch, aber es war einfach alles dicht. Also, ich war da auch schon im Internet, habe Banner verkauft, irgendwie 60 Euro TKP und mit einem Vermarkter und dann sagt er, ja, sorry, geht nicht mehr. Ja. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis es sich halt erholt hat. Ne? So ein, zwei Jahre, bis dann wieder investiert wurde, Bewertung kam, aber dann kam es plötzlich irgendwie wieder. Auf einmal so.
Ja, wir haben ja im Hintergrund haben wir ja ein Business aufgebaut, was jährlich irgendwie mit irgendwie knapp 100% gewachsen ist, ja. Also wenn du dir die Zahlen anschaust, dann würdest du sagen, Bilderbuch, ja, von der Umsatzentwicklung, von allem her. Und dann sind wir irgendwann in eine Profitabilität reingewachsen. Und auf einmal hieß es dann, Mensch, wir könnten jetzt eigentlich an die Börse gehen. Ja?
Okay, also ihr habt die Profitabilität zwischen 2002 bis 2005.
Genau, wir waren dann 2003 waren wir es erstmal profitabel, 2004 dann richtig ordentlich und genau, und sind dann 2005 an die Börse gegangen.
Und dann das Unternehmen an die ING, ne, verkauft.
Genau, wir waren dann 3 Jahre börsennotiert, haben dann natürlich auch die ganzen Höhen und Tiefen miterlebt, weil man natürlich in dem Augenblick dem Kapitalmarkt Rechenschaft schuldig ist, alle 3 Monate brav berichten muss, teilweise dann echt runtergemacht wird von Analysten, wenn man seine Zahlen irgendwie nicht erreicht. Wir hatten auch einmal eine Gewinnwarnung, die wir rausgeben mussten, wo dann der Aktienkurs 20 oder noch mehr, 30% eingebrochen ist an einem Tag. Also auch war auch intensives Erlebnis. Wir hatten aber dann auch irgendwann so das Gefühl, dass das Thema Börse und so auf Dauer schon echt ermüdend ist. Ja. Und dann kam irgendwann die ING, mit der hatten wir vorher schon immer sehr viel zusammengearbeitet und viele Baufinanzierungen an die vermittelt, also deren die Leute, die bei der DiBa das Geld anlegen als sozusagen Einlagen. Dieses Geld wird ja weiter verliehen von der DiBa in Baufinanzierungen und da die selbst nicht so einen starken Vertrieb haben, haben sie das sehr stark über uns gemacht, ja, und wollten uns dann einfach als Vertriebsweg irgendwann kaufen. Haben dann ein Übernahmeangebot gemacht, das haben wir angenommen und dann
gab es eine große Party.
Gab es erstmal eine Party, genau. Ja. War zur Wiesnzeit insofern.
Die Party gab es eh. Im Käferzelt?
Nein, in der Fischerfroni.
Ganz bescheiden.
Ganz bescheiden. Passend zu uns. Ja, super.
Ich erinnere mich selbst, also Baufinanzierung, da gab es dann Interhyp und da gab es halt noch Dr. Klein. Ne? Ja. Das war der große Wettbewerber. Ja. Wann wurde der gegründet und wie war da so das Verhältnis? Das waren ja dann wirklich 2 Platzhirsche, ne?
Ja, genau. Also der Dr. Klein als Firma wurde schon vor, ich weiß gar nicht, glaube ich, 50 Jahren gegründet. Also die gab es schon lange. Das war aber ein Unternehmen, die in der Kreditvermittlung sehr stark so für Wohnungsgesellschaften und auch, dafür glaube ich, auch Kommunen oder was waren, also eher so ein Institutional Business. Und da ist dann irgendwann ein junger Mitarbeiter reingegangen, glaube ich, als Assistent der Geschäftsführung und hat dann aber irgendwann ein Management-Buyout gemacht. Das ist der Ronald Slabke, den ich auch sehr schätze als Wettbewerber, weil er ein tolles Unternehmen aufgebaut hat. Der hat es dann übernommen und ist da auch mehr als Eigner und der war immer unser ganz klarer Wettbewerber. Ja? Weil Dr. Klein eigentlich dann schon vor uns irgendwie da war und wir natürlich auch unbedingt größer werden wollten als die. Kam sozusagen wieder das Goldman-Gen durch. Und wir haben uns da schon, glaube ich, ein gutes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wir haben dann im ganzen B2C-Bereich dann irgendwann sie überholt und waren auch definitiv vorne, als wir dann 2011 die Firma verlassen haben. Heute haben sich die Verhältnisse, glaube ich, ein bisschen verändert, weil Dr. Klein über Hypoport sehr stark auf B2B gesetzt hat und das ist recht groß geworden mit der Europace-Plattform. Mhm. Auch ein super Geschäftsmodell. Während Inter stärker sozusagen in dieser Vertriebsfunktion so geblieben ist, also sehr viel Endkundengeschäft.
Okay, das heißt, hat sich dann doch noch ein bisschen auseinanderentwickelt.
Hat ein bisschen sich auseinanderentwickelt. Aber es sind beide super erfolgreiche Unternehmen bis heute und die teilen eigentlich den Baufinanzierungsmarkt auf. Vor allem sozusagen, was man nicht so sieht von außen, es gibt eigentlich 2 große Plattformen, also Tech-Plattformen, auf denen eigentlich die ganzen Banken mit ihren Vergaberichtlinien hinterlegt sind. Und die eine hat Interhyp gebaut und die andere hat Dr. Klein und Hypoport gebaut. Und da sind halt heute eigentlich alle Vertriebe, die es gibt. Also weiß ich, egal, ob es jetzt irgendwie eine deutsche Vermögensberatung ist, die auch Baufinanzierung verkauft oder auch eine Bank wie eine Commerzbank, die auch irgendwie ihren Kunden Baufis über so eine Plattform anbietet, laufen alle über diese Plattform. Das ist der eigentliche Wert, der da kreiert wurde sozusagen, dass diese digitalen eigentlich Marktplätze fast entstanden sind, wo quasi alle Banken Deutschlands dann mit ganz, ganz vielen Vertrieben aus Deutschland zusammengebracht wurden.
Okay. Und würdest du sagen, so ein worthy rival ist gut fürs Geschäft?
Ist super.
Ja.
Ja. Ist immer gut, weil du hast immer jemanden, an dem du dich irgendwie messen kannst, vor allem an der auch sozusagen gegenüber deiner Organisation auch immer herhalten kann, als jemand sagt, schau mal, das ist sozusagen jemand, der Sachen toll macht, ja, mit dem wir uns irgendwie battlen wollen. Es ist, glaube ich, so, als wenn du ein Autorennen irgendwie alleine fährst, weißt du, das macht wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß, als wenn da irgendwie andere auf der Strecke sind. Ja.
Ja.
Also insofern.
Ja, cool.
Für jemanden, der ein bisschen kompetitiv veranlagt ist, und das bin ich, ist das super.
Ja. Ja. Und trotzdem gibt es manche, die sagen, man soll nicht zu sehr auf den Wettbewerb gucken, sondern seine eigenen Stärken anschauen und sich da weiterentwickeln. Wie ist denn also deine Einschätzung, welchen Rat kannst du da geben?
Also ich glaube, das ist grundsätzlich richtig, dass man natürlich sich nicht nur treiben lassen sollte vom Wettbewerb, aber ich glaube, dass es absolut wichtig ist, sich auch mit dem Wettbewerb auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man mit jemandem im gleichen Business ist sozusagen, ja. Aber ich sehe es eher als jemand, an dem man sich orientiert, um so ein Benchmarking zu haben, im Sinne von, ja, wenn die jetzt irgendwie 10 Milliarden Baufinanzierungsvolumen im Jahr vermitteln, dann ist das mein Benchmark, wo ich auch hin will. Ja? Und wie ich es dann mache, ist sehr stark sozusagen Fokus auf mich und meine eigenen Prozesse. Ja? Also es geht jetzt, glaube ich, nicht darum, komplett eins zu eins das nachzubauen, was der Wettbewerb immer macht. Aber ich glaube, zu sehen, wo andere erfolgreich sind, schadet nie.
Ja. Und wie siehst du, also der Trend hat ein bisschen nachgelassen, aber eine Weile haben sich ja Wettbewerber dann zusammengeschlossen über Pro7Sat1 zum Beispiel, ne? Parship Elite Partner oder Jochen Schweizer My Days oder sowas. Ja. Wie siehst du das an? Hast du das mal beobachtet? Und ist das ein Problem, wenn dann plötzlich so dein Rival weg ist und jetzt wird integriert?
Ich habe selbst nicht erlebt, insofern kann ich da nichts dazu sagen. In der Baufinanzierung gab es ja auch so Konsolidierungsansätze, dass so einige kleinere Baufinanzierungsvermittler dann konsolidiert wurden. Ich glaube, Konsolidierung ist immer ein bisschen messy, ehrlich gesagt. Ja. Deshalb bin ich da auch kein großer Believer. Ja. Vor allem, wenn man auch relativ starke Endmarken hat, ja, weil mehrere Marken parallel betreiben, da halte ich nicht wirklich viel von.
Ja.
Aber ich glaube immer, dass es gut ist, einen Wettbewerber zu haben, an dem man sich irgendwie messen kann.
Ja. Und was steht für dich jetzt an? Möchtest du Finanztipp längerfristig weiter begleiten? Oder bist du auch als Investor aktiv momentan? Oder was ist so, dich gerade?
Als Investor bin ich eigentlich echt nicht wirklich mehr aktiv. Ich habe da einiges gemacht, so die letzten 10 Jahre. Habe aber festgestellt, dass ich irgendwie in der Unternehmerrolle mehr zu Hause bin als in der Investorenrolle. Habe noch so ein paar Boardrollen, wo ich auch gerne Firmen noch begleite, aber ich mache da jetzt keine neuen Investments mehr. Das heißt, ich verbringe meine Zeit schon einerseits mit Finanztipp und habe auch vor, das langfristig zu machen. Daneben versuche ich, eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen. Ja.
Wie sieht bei dir live aus aktuell?
Naja, ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder und wir versuchen auch viel Zeit miteinander zu verbringen und nicht nur die ganze Zeit im Büro zu sein, ja, weil ich weiß, dass ich es nicht lassen kann, also ich muss unternehmerisch irgendwie aktiv sein, aber ich weiß auch, dass das Leben aus mehr besteht, also jetzt in meiner Lebensphase, ich bin jetzt 53, ja, wo ich jetzt nicht nur noch die ganze Zeit im Büro sitzen möchte, ja. Und insofern reisen wir viel und verbringen unsere Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Und das Schöne ist ja, dass man heutzutage von überall auch mit Finanztipp in Verbindung ist und Sachen hier machen kann.
Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort? Ah, ja. Da habe ich ein paar. Ich glaube, ich liebe die Berge. Ja, ich bin gerne in Portugal. Finde ich sehr schön. Und ich liebe Neuseeland. Wie du ja weißt, da bin ich ja immer wieder und das ist ein ganz, ganz besonderer Ort, leider ein bisschen weit weg, aber für die Seele Balsam. Ja.
Was ist so besonders an Neuseeland?
Es ist einerseits ist die Natur, aber vor allem sind es auch die Menschen, weil die halt wahnsinnig gechillt sind. Das heißt, so dieses sehr Er hat halt aggressive Umtriebige, was man hier hat, das gibt es da halt nicht. Ja. Das heißt, man kommt da noch immer sehr viel tiefenentspannter zurück. Und was auch ein großer Vorteil an Neuseeland ist, um wirklich runterzukommen, ist einfach die Zeitverschiebung, weil man ist 12 Stunden voraus. Das heißt, man hat so ein paar Stunden am Tag, wo man irgendwie mit Deutschland kommunizieren kann, aber der Rest der Zeit gehört einem selbst. Und das zwingt einen dann auch dazu, nicht ständig zu gucken, welche neuen Nachrichten jetzt reingekommen sind. Und weil es kommt halt nichts rein, weil mittags um 12 ist es halt Mitternacht hier. Das heißt, da schreibt auch keiner mehr. Ja? Und damit ist man automatisch in so einem Digital Detox, in den man hier viel schwerer reinkommt.
Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Naja, das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Also Erfolg ist einerseits natürlich die Ziele zu erreichen, die man sich setzt, aber die Ziele haben sich halt verändert. Also das Ziel war ganz am Anfang meiner Karriere sicher irgendwie finanzielle Unabhängigkeit und einfach die Freiheit irgendwie mir zu erarbeiten als Unternehmer. Das habe ich jetzt seit vielen Jahren. Das bin da auch jeden Tag dankbar für, aber gleichzeitig ist es dann auch irgendwann selbstverständlich, dass man halt so lebt und komplett selbstbestimmt ist. Heute ist für mich Erfolg eher, sozusagen Spuren zu hinterlassen und irgendwo einen positiven Impact zu haben. Ja? Und ich fühle mich mit dem Weg, den ich da gegangen bin, wahnsinnig wohl, weil ich sozusagen das große Glück hatte, in meiner ersten unternehmerischen Karriere for profit was aufzubauen, was mir heute diese Freiheiten gibt. Aber jetzt in der zweiten Karriere wirklich mich ausschließlich einem Purpose-Thema hinzugeben. Und ich versuche auch jeden, ich kenne ja auch viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, so in der zweiten Lebenshälfte, sich eher auch für gesellschaftliche Themen einzubringen und nicht nur einfach dem nächsten großen Exit und dem großen Geld hinterher zu rennen, weil am Ende, wenn es genug ist, dann ist es auch ist auch der Grenznutzen nicht mehr da. Ja. Und diesen Shift hinzubekommen, der ist, glaube ich, der ist wahnsinnig wertvoll für einen persönlich. Also mich hat vor allem ein Buch da sehr beeinflusst, heißt The Second Mountain, wo es einfach dann wirklich darum geht zu sagen, die größte Freude, also ganz eigennützig, die größte Freude, die hat man dann schon, wenn man einfach Menschen hilft. Ja? Und das kann im Kleinen sein, das kann auch im Großen sein, wie wir es machen. Und ich kann das einfach nur bestätigen, dass es einfach ein tolles Gefühl ist, dass man weiß, dass man da draußen Hunderttausende und Millionen Menschen in so einem Themenbereich, in dem ich mich auskenne, in dem ich groß geworden bin, einfach helfen kann. Ja?
Super. Das merkt man dir auch total an, finde ich, wirklich. Also Dankeschön. Vielen, vielen Dank, war ein ganz wunderbares Gespräch.
Danke.
Das war Markus Wohlsdorf. Ich nehme super viele wertvolle Erkenntnisse mit. Vor allem die Detailorientierung bei der Unternehmensführung fand ich richtig spannend. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, eine Bewertung des Podcasts und natürlich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Zuhören.